In Oceanside, Kalifornien, werden heute unzählige Blumensträuße verschenkt. Paare sitzen in Restaurants bei Kerzenschein und lächeln sich verliebt an. Es ist der 14. Februar 1995, Valentinstag.
Aber in einem Apartment in der Nähe des Strandes herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Die Luft ist geladen mit Adrenalin und einem stechenden Geruch, den man nie wieder vergisst. Verbranntes Schießpulver.
Auf dem Boden des Wohnzimmers liegt ein Mann. Er ist ein Riese, ein Berg aus Muskeln, fast 120 Kilo schwer. Er trägt nur eine Sporthose. Sein Körper, der normalerweise vor Kraft strotzt, ist jetzt schlaff.
Blut breitet sich auf dem Teppich aus. Eine dunkle, unaufhaltsame Flut. Er ist tot, erschossen. Und damit hallo zu einer neuen Folge Mord in Short. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. Ein paar Meter entfernt steht eine Frau. Auch sie ist muskulös. Ihre Arme sind definiert, ihre Statur zeugt von jahrelangem Training. In ihren Händen hält sie eine Remington-Schrotflinte. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie zittert am ganzen Körper, sie starrt auf den Mann, den sie gerade noch geliebt hat oder zumindest dachte, sie würde ihn lieben.
Sie greift zum Telefon, ihre Finger rutschen auf dem glatten Kunststoff ab. Sie wählt den Notruf. Ich habe meinen Mann erschossen, sagt sie mit einer Stimme, die seltsam ruhig und gleichzeitig völlig am Ende klingt. Bitte kommen Sie schnell.
Wer ist dieser Mann? Wer ist diese Frau? Und was ist in den Minuten vor den Schüssen in diesem Apartment passiert? War es ein kaltblütiger Mord am Tag der Liebenden? Oder war es der letzte verzweifelte Akt einer Frau, die keinen anderen Ausweg mehr sah?
Heute blicken wir hinter die schillernde Fassade der Bodybuilding-Welt der 90er Jahre. Wir sprechen über Sally McNeil, die Frau, die als Killer Sally in die Kriminalgeschichte einging. Eine Geschichte über Steroide, häusliche Gewalt und ein Justizsystem, das mit einer Frau wie Sally vielleicht völlig überfordert war.
Sally wird 1960 in Pennsylvania geboren. Wenn man sich ihre Kindheit ansieht, findet man leider das klassische traurige Muster, das wir in der True-Crime-Welt so oft sehen. Ihr Vater Richard ist ein schwerer Alkoholiker. Er terrorisiert die Familie, ist extrem gewalttätig gegenüber Sallys Mutter und macht auch vor den Kindern nicht Halt.
Sally wächst also in einer Atmosphäre der ständigen Angst auf. Sie lernt schon als kleines Mädchen, dass zu Hause kein sicherer Ort ist und dass Liebe oft untrennbar mit körperlichem Schmerz und Demütigung verbunden ist. Das ist dieser fatale Teufelskreis, Jan, wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die man in seinen prägenden Jahren lernt, dann ist das wirklich sehr traurig.
Sally will verzweifelt aus dieser Enge und der Gewalt ausbrechen. Sie ist schon immer extrem sportlich, ehrgeizig und sucht nach einer Welt, die klare Regeln und eine feste Struktur hat. Etwas, das ihr Halt gibt, wo sie sich auch beweisen kann. Sie ist eine exzellente Taucherin und Läuferin. Sport ist ihr Ventil.
Und wo findet man mehr Struktur als beim Militär? Nach dem College tritt sie dem United States Marine Corps bei. Das muss man sich mal vorstellen. Eine junge Frau in den frühen 80ern. Bei den Marines. Das ist eine harte Welt, eine absolute Männerdomäne. Sally erhält intensives körperliches und militärisches Training. Es wird keine Rücksicht darauf genommen, dass sie eine Frau ist.
Aber Sally blüht dort regelrecht auf. Sie ist zäh und sehr diszipliniert und sie steigt bis zum Rang eines Sergeants auf. Sally ist stolz auf ihre Uniform, stolz auf das, was sie erreicht hat. Aber auch dort verfolgt sie die Gewalt. Ihre erste Ehe mit dem Soldaten Anthony L., mit dem sie auch zwei Kinder bekommt, ist angeblich ebenfalls von Missbrauch geprägt.
Während ihrer Zeit bei den Marines entdeckt sie auch das Bodybuilding. Es ist für sie mehr als nur Sport. Es ist eine Möglichkeit, sich einen Panzer zuzulegen. Wenn man stark ist, wenn man Muskeln hat, dann kann einem niemand mehr wehtun. Dann kann man sich wehren. So zumindest ihre Logik.
Sally beginnt an Wettkämpfen teilzunehmen, mit Erfolg. Sie liebt die Bühne, die Aufmerksamkeit, die Augen, die auf sie gerichtet sind. Es ist auch ein Gefühl von Macht, das ihr die Muskeln plötzlich geben. Aber dieser Sport bringt sie auch in Kontakt mit einer dunklen Seite, den Anabolika. Steroide sind in dieser Szene vor allem auch zu dieser Zeit allgegenwärtig und Sally ist da keine Ausnahme.
Und dann 1987 trifft sie ihn, Ray McNeil. Er ist ebenfalls ein Bodybuilder. Er ist gut aussehend, charmant und hat das Potenzial, ein Profi zu werden. Für Sally ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie denkt, sie hätte ihren Seelenverwandten gefunden.
Aber Ray ist nicht der Retter, den sie sich erhofft hat. Er ist ein Mann mit einem gewaltigen Ego und einer noch gewaltigeren Zündschnur. Er ist angeblich dominant und leicht reizbar. Die beiden heiraten schnell, doch hinter der Fassade des perfekten Powerpaares beginnt es sofort zu bröckeln.
Man muss sich das Leben der McNeils wie ein hochexplosives Pulverfass vorstellen. Beide nehmen Steroide und zwar nicht wenig. Die Folge sind diese plötzlichen, unkontrollierbaren Wutausbrüche, die durch den Missbrauch von Testosteronen und anderen Anabolika ausgelöst werden können.
Es ist ein bisschen so, als würde man Benzin in ein brennendes Feuer gießen. Die absurdesten Kleinigkeiten können bei Ray eine Explosion auslösen, die Stunden andauert. Und er ist auch völlig besessen davon, ein Profi-Bodybuilder zu werden. Er will der Beste der Welt sein, koste es, was es wolle. Er verbringt den Großteil seines Tages im Fitnessstudio, stemmt Gewichte, bis seine Adern fast platzen und gibt Unmengen an Geld für Nahrungsergänzungsmittel, Wachstumshormone und illegale Steroide aus.
Das Problem ist nur, er verdient kaum Geld. Sally ist diejenige, die die beiden über Wasser hält, die Miete zahlt und die Rays teuren Lebensstil finanziert. Und wie sie dieses Geld verdient, ist einer der bizarrsten und gleichzeitig traurigsten Aspekte dieses ganzen Falls. Es zeigt, wie weit sie geht, um diesen Mann zu halten.
Oh ja, sie bietet nämlich private Wrestling-Sessions an. Sie gibt sich den Namen Killer Sally, schaltet Anzeigen in Magazinen und bietet privaten Kunden an, gegen sie zu kämpfen. Meistens in anonymen Hotelzimmern oder vor einer Videokamera. Und es gibt einige Männer, die bereit sind, hunderte Dollar zu zahlen, um von ihr, einer muskulösen, starken Frau, dominiert zu werden.
Für Sally ist es eher ein reiner Überlebenskampf, eine Möglichkeit, schnell an Bargeld zu kommen, ohne einen regulären 9-to-5-Job zu haben, der ihr Training behindert hätte. Aber es ist eine gefährliche Grauzone, die sie oft in prekäre Situationen bringt.
Und Ray weiß ganz genau, woher das Geld kommt. Er nimmt es dankend an, um seine Steroide zu kaufen, aber gleichzeitig nutzt er es als Waffe gegen sie. Er verachtet sie nämlich für diese Arbeit, bezeichnet sie als Hure und ist zudem krankhaft eifersüchtig auf die Männer, die sie bezahlen. Es ist eine toxische Mischung aus Abhängigkeit und Hass.
Was muss das auch mit Sally gemacht haben? Sie nimmt all das auf sich, um ihm die Möglichkeit zu geben, das zu kaufen, was er meint, für seine Karriere zu brauchen. Er schämt sich auch nicht dafür, von ihr finanziert zu werden, aber dann macht er sie gleichzeitig fertig? Geht gar nicht.
Aber das ist leider nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt wohl unzählige Berichte von Nachbarn, die nachts von den Schreien aus der Wohnung der McNeils geweckt wurden. Ray schlägt Sally nicht nur, er terrorisiert sie systematisch. Er bricht ihr die Nase, er würgt sie bis zur Bewusstlosigkeit und er erniedrigt sie psychisch, indem er sie als wertlos bezeichnet. Das zumindest sagt sie später aus. Es ist eine häusliche Hölle, die durch die Steroide noch zusätzlich befeuert wird.
Doch Sally versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten. Sie denkt vermutlich, wenn Ray erstmal Profi ist, wenn sie genug Geld haben, wird alles besser. Aber es wird leider nur schlimmer. Denn Ray fängt an, sie zu betrügen. Er hat Affären mit anderen Frauen aus der Fitnessszene. Sally weiß es, aber sie kann ihn nicht verlassen. Das muss sie schrecklich verletzt haben. Sie macht alles, um das Geld für ihn zu verdienen. Er beleidigt sie dafür, schlägt sie und schläft mit anderen Frauen.
Und dann kommt dieser schicksalhafte Valentinstag 1995. Ray kommt spät nach Hause. Er ist gereizt, wahrscheinlich auf Steroiden. Es kommt zum Streit. Sally behauptet später, er habe sie gewürgt, sie in die Küche gedrängt. Sie habe sich eingeschlossen und hilflos gefühlt und zudem Todesangst gehabt.
Sie rennt ins Schlafzimmer, holt die Schrotflinte. Ray kommt hinterher. Sie schießt. Einmal in den Bauch. Er taumelt ins Wohnzimmer, bricht zusammen und dann feuert sie ein zweites Mal direkt in sein Gesicht. Und das ist genau der Punkt, an dem die Theorie der reinen Strafverteidigung für viele Beobachter und später auch für die Geschworenen ins Wanken gerät. Warum dieser zweite Schuss?
Ja, und warum ausgerechnet direkt ins Gesicht, während er bereits am Boden liegt? Ist es pure, blinde Panik, weil sie denkt, dieser Riese würde wieder aufstehen und sie töten? Oder ist es der Moment, in dem die aufgestaute Wut, der Schmerz und die jahrelange Demütigung durch brutalen Missbrauch in einer tödlichen Explosion aus ihr herausbrechen? Das ist die Frage, die diesen Fall so komplex macht. Wo endet die Notwehr und wo beginnt die Rache?
Diese Frage steht im Zentrum des Prozesses, der im Februar 1996 beginnt und zu einer absoluten Mediensensation wird. Die Zeitungen sind voll davon. Eine muskulöse Frau, eine ehemalige Soldatin, die ihren Ehemann, den aufstrebenden Bodybuilding-Star, am Valentinstag mit einer Schrotflinte hinrichtet. Das ist der perfekte Stoff für die Boulevardpresse.
Die Kameras sind im Gerichtssaal immer wieder dabei und jedes Detail ihres Privatlebens wird vor der Weltöffentlichkeit ausgebreitet. Es geht dabei auch um die moralische Bewertung einer Frau, die nicht in das gängige Schema passt. Die Staatsanwaltschaft beschreibt Sally als aggressive, eifersüchtige Person. Sie nennen sie eine mörderische Furie und präsentieren Beweise für Sallys eigene Gewaltausbrüche in der Vergangenheit. Sie hatte einmal eine Frau auf einer Party angegriffen, von der sie glaubte, sie habe eine Affäre mit Ray.
Und sie nutzen ihr Aussehen gegen sie, weil Sally Muskeln hat, weil sie stark ist. Kann sie doch wohl kaum das hilflose Opfer sein. Die Geschworenen haben eine Frau vor sich, die aussieht, als könne sie sich wehren. Sie denken vielleicht, wie kann eine Frau mit solchen Oberarmen Angst vor ihrem Mann haben? Aber körperliche Stärke schützt nicht vor psychischer Zerstörung.
Sally sagt selbst aus. Sie weint. Sie beschreibt die Jahre der Qual. Aber sie wirkt auf manche Geschworene nicht sympathisch, denn sie ist laut, konfrontativ und manchmal auch aggressiv in ihren Antworten. Nach langen Beratungen wird Sally McNeil des Mordes zweiten Grades für schuldig befunden. Im kalifornischen Recht bedeutet das eine vorsätzliche Tötung mit böswilliger Absicht, aber ohne die für Mord ersten Grades erforderliche lange Vorplanung.
Für Sally, die fest mit einem Freispruch wegen Notwehr gerechnet hat, bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Es ist ein Urteil, das viele als ungerecht empfinden. Aber für das Gesetz ist der Fall damit vorerst abgeschlossen.
Sally wird zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Sie verschwindet hinter den Mauern des Central California Women's Facility, eines der größten Frauengefängnisse in den USA. Eine Frau, die ihr Leben dem Aufbau ihres Körpers gewidmet hat, ist nun in einer Zelle gefangen.
Ihre Kinder aus ihrer ersten Ehe werden ihr weggenommen. Beide sind noch minderjährig. Sally verliert also alles, ihren Mann, ihre Freiheit, ihre Kinder sowie ihre Karriere und ihr Ansehen als Sportlerin. Aber Sally gibt nicht auf. Sie kämpft jahrelang um eine Wiederaufnahme des Verfahrens.
2003 gibt es einen Hoffnungsschimmer. Ein Berufungsgericht hebt das Urteil zunächst auf, weil Sally kein faires Verfahren gehabt habe. Es sieht so aus, als könnte es einen neuen Prozess geben. Aber es kommt am Ende doch nicht dazu. Sally bleibt also im Gefängnis und wird hier zu einer Art Mentorin für andere Frauen. Sie gibt Fitnesskurse und sie hilft anderen Insassinnen, mit ihrer Situation klarzukommen.
2020 wird Sally McNeil schließlich auf Bewährung entlassen. Sie hat 25 Jahre hinter Gittern verbracht. Eine Frau, die als junge Mutter ins Gefängnis ging und als Großmutter wieder herauskommt. Die Welt, in die sie entlassen wird, ist eine völlig andere. Aber Sally scheint entschlossen, ihr Leben neu zu ordnen. Sie zieht in ein Übergangsheim, findet einen Job in einem Lagerhaus und fängt an, ihre Geschichte zu erzählen.
2022 rückt der Fall wieder ins Rampenlicht, als Netflix die Dokumentation Killer Sally veröffentlicht. Hast du sie gesehen, Manja?
Ja, und sie ist unglaublich intensiv. Sally kommt selbst zu Wort, ebenso wie ihre Kinder. Man sieht die alten Aufnahmen von den Bodybuilding-Wettkämpfen, die Wrestling-Videos und die Tatortfotos. Es ist ein ungeschönter Blick auf eine kaputte Beziehung.
Die Dokumentation hat eine Debatte darüber ausgelöst, wie wir Opfer von häuslicher Gewalt wahrnehmen. Viele Menschen sehen Sally heute in einem anderen Licht. Sie sehen die Jahre des Missbrauchs, die Untätigkeit der Polizei und die Vorurteile im Gerichtssaal.
Es ist interessant, wie sich die öffentliche Meinung geändert hat. In den 90ern war sie die Killer-Sally. Heute wird sie oft als eine Frau gesehen, die vom System im Stich gelassen wurde. Aber es gibt immer noch Kritiker, die sagen, Sie hätte gehen können. Sie hatte eine Waffe. Sie hat 2-mal geschossen.
Sally lebt heute ein ruhiges und zurückgezogenes Leben im Norden Kaliforniens. Sie hat tatsächlich wieder geheiratet. Einen Mann, den sie in einer Selbsthilfegruppe für ehemalige Häftlinge kennengelernt hat. Und Sally hat engen Kontakt zu ihren Kindern und zu ihren Enkelkindern.
Vielleicht versucht sie, die verlorene Zeit wieder gut zu machen, auch wenn 25 Jahre niemals wirklich ersetzt werden können. Das war es von Mord and Short für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute und sichere Zeit.